Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Die Entstehung der Liebe. Dirk und Jule, die beiden Helden, haben nun schon einige Erlebnisse miteinander geteilt. Sie sind zusammen Fahrrad gefahren, sie haben Tango getanzt, sie hatten einen Autounfall und haben Kaiserschmarrn gegessen. Aber näher sind sie sich bislang noch nicht gekommen. Das wird sich jetzt ändern. Sie fahren zur Monkey Bar im Bikinihaus, in die Jule immer schon mal wollte. Dirk kennt sie aus den Zeiten, als er viel mit seinem Bruder um die Häuser zog. Die Menschenschlange, die auf Einlass wartet, reicht bis zur Straße. Jule ist beeindruckt. Wow, sie alle wollen in diese Bar? Das ist verrückt, oder? Dirk fällt etwas Besseres ein. Kennst du die Dachterrasse auf dem Motel One? Er zeigt auf eines der Hochhäuser, die um die Gedächtniskirche herum entstanden sind, ohne dass Jule das bemerkt hätte. Ist das neu? Fragt sie. Dirk lacht. Nicht wirklich. Sie gehen über den Breitscheidplatz, auf dessen Weihnachtsmarkt vor einigen Jahren ein Amokfahrer mehrere Menschen getötet hat. Einer der Passanten, der spontan eine Gasflasche, die zu explodieren drohte, aus einem einstürzenden Stand gezogen hat, wurde durch einen abfallenden Balken so schwer verletzt, dass er seither querschnittsgelähmt ist. Jule erinnert sich, gehört zu haben, dass er noch immer keinen passenden Rollstuhl hat. In dem Fernsehbeitrag über ihn wurde der Dankesbrief gezeigt, den er von der ehemaligen Bundeskanzlerin erhalten hat. Dadurch entstand der Eindruck, sie persönlich sei daran schuld, dass er noch immer auf seinen Rollstuhl wartet. Als Jule den Bericht sah, fragte sie sich, ob die vielen JournalistInnen und RedakteurInnen, die Sendungen für ein Millionenpublikum verantworten, über all der emotionalen Wirkung, die sie erfolgreich erzielen, gelegentlich reflektieren, wem sie damit nützen. Zwischen der Regierung und den ReporterInnen gibt es eine dicke Lehmschicht aus Verwaltungsangestellten und SachbearbeiterInnen, die das Vertrauen in Staat und Gesellschaft von innen auszuhöhlen vermag. Mit dem Aufzug fahren sie bis in den 11. Stock. Jule ist überwältigt. Die Dachterrasse erlaubt einen weiten Blick über die Gedächtniskirche und das westliche Zentrum Berlins. In den Lounge-Sofas werden Cocktails getrunken. Da es kühler geworden ist, entscheiden sich Dirk und Jule, drinnen zu bleiben. Die meisten Plätze in der Bar sind belegt. Nur neben der Tür zur Terrasse sind zwei große Vintage-Ledersessel frei, die im Boden befestigt sind, sich aber drehen lassen. Dirk gefällt der Platz nicht wegen seiner Nähe zur Tür, doch es gibt keine Alternative. Jule mag die Sessel, deren hohe Rückenlehne ihre Köpfe weit überragen. Dirk sieht plötzlich überraschend klein aus. Der Perspektivwechsel macht etwas mit Jule, das ihr gefällt. Sie hat den Blick frei auf die Terrassentür, an der man kräftig ziehen muss, um sie zu öffnen. Irgendetwas an ihr ist kaputt, ein Umstand, der zu unterschiedlichen Reaktionen führt, die sie interessiert beobachtet. Da sie noch Auto fahren muss, bestellen sie zwei alkoholfreie Cocktails. Jule hält Dirk über ihre Beobachtungen auf dem Laufenden. Viele Männer geben sofort auf, schauen sich hilfesuchend um, nehmen Blickkontakt auf. Die Frauen probieren es länger, sie kämpfen mit der Tür, bis sie den Trick herausfinden, dass man ruckartig ziehen muss. Es macht dir Spaß, die Tür zu beobachten? Es ist super interessant. Dreh deinen Stuhl ein bisschen, dann siehst du es auch. Ich habe auch so eine schöne Aussicht. Du siehst mich? Eben. Dirk lacht. Ich wusste nicht, dass du flirten kannst, lacht Jule. Dann wird es Zeit. Solange es dich nicht stört, dass ich weiter soziologische Studien betreibe? Wenn dich das mehr interessiert als ein gepflegter Flirt? Ich kann beides gleichzeitig. Ich bin eine Frau. Wie konnte ich das nur vergessen? Versunken in dem braunen Vintage-Sessel, hinter sich die Silhouette in der Gedächtniskirche und des Bikinihauses, sieht Dirk zum ersten Mal, seit sie ihn kennt, entspannt aus. Vielleicht will er deshalb in einer Bar Klavier spielen, weil das Ambiente etwas mit ihm macht. Eine Bar will, dass du den Alltag fallen lässt wie einen Mantel von einem glitzernden Kleid. Sie will, dass du dich in ihr schimmerndes Licht, das Klirren der Gläser, die leisen Stimmen verlierst, aus denen gelegentlich ein Lachen auffährt, wie ein Vogel, den etwas aufschreckt. Eine Bar ist wie ein therapeutischer Raum. Man betritt ihn für einen begrenzten Zeitraum und kann sich Dinge erlauben, die man sich sonst verbietet. Man kann aus sich herausgehen, unter dem Einfluss von Alkohol und Gefühle zulassen, die man sich sonst verbietet. Jule war bislang nicht klar, weshalb viele Menschen sich so gern in Bars aufhalten. An diesem Abend versteht sie es, weil sie die Wirkung spürt an Dirk, der mit ihr flirtet. Sie hat keine Ahnung, warum er hierfür einen geschützten Raum braucht, aber das ist doch egal in diesem Moment. Wenn er sie ansieht, ist in seinem Blick etwas, das vorher nicht da war. Klar und eindeutig. Er findet sie schön, fühlt sich hingezogen. Sie erwidert seine Gefühle, auch sie fühlt sich hingezogen, auch sie findet ihn schön. Als ihre Getränke getrunken sind, bestellen sie ein zweites. Als auch diese getrunken sind, leert sich die Bar. Jule hat keine Lust, auf die Uhr zu schauen. Sie hat keine Lust, diesen Ort zu verlassen, der sie Dirk auf eine Weise nahe sein lässt, die es vorher nicht gab. Zwischen den hohen Rückenlehnen der Vintage-Sessel bildet sich eine kleine Insel, auf der nur sie beide sind, mitsamt Jules soziologischem Interesse für das, was an der Terrassentür vor sich geht, und Dirks Interesse an ihr. »Es ist spät«, sagt er. »Was wollen wir machen?« »Was willst du machen?«, fragt Jule. Schweigend sieht Dirk sie an und so fährt sie fort. »Ehrlich gesagt, ich möchte gar nichts machen. Mir gefällt es so, wie es ist. Lass uns doch einfach noch eine Weile gar nichts machen.« »Dann muss ich kurz etwas klären«, sagt Dirk und greift nach seinem Smartphone. Er tippt darauf rum und als sie ihn fragt, was er klären muss, antwortet er, er habe seinen Laufkurs abgesagt. »Du hast deinen Laufkurs abgesagt?« »Ja, der morgen früh stattfinden sollte.« Jule weiß nicht, ob sie das glauben soll. Sie kann sich nicht vorstellen, dass man einen organisierten Laufkurs mit einer einzigen Nachricht, die man spät nachts verschickt, absagen kann. Aber sie möchte es gern glauben. Sie möchte glauben, dass Dirk für das Zusammensein mit ihr etwas anderes absagt. Was immer es ist, dieser Moment gehört ihr. Sie bestellen eine Weinschorle. Ein bisschen Alkohol darf sein zu dieser späten Stunde, in der niemand weiß, ob Jule wirklich noch Auto fahren wird. Sie hasst das Auto zu fahren, wenn sie müde ist. Im Dunkeln, allein. Sie wird das nicht tun. Sie wird keinesfalls jetzt allein mit dem Drive-Me-Auto nach Hause fahren. Sie trinken, sie lachen. Jule beobachtet weiter die Tür, an der sich Männer und Frauen so geschlechtsspezifisch verhalten, als hätten sie nie etwas von Gender gehört. Die Männer sehen sich hilfesuchend um, die Frauen finden die Lösung. In Jules Kopf wird es schummrig. Sie hat Alkohol getrunken, wenn auch wenig. Sie ist müde und verliebt. Wenn nicht bald etwas passiert, verläuft sich diese ganze Sache im Sand. Dirk, so schnell er auch als Läufer sein mag, kommt als Mann irgendwie nicht aus der Hüfte. Jule trifft eine Entscheidung. Sie beschließt, der Sache ein wenig nachzuhelfen. Es gibt drei Möglichkeiten, sagt sie. Auch wenn du vermutlich sagen würdest, es gibt zwei, aber in diesem Fall gibt es drei. Aus der Tiefe seines Sessels lächelt Dirk sie an, ohne dass sie eine Idee hat, woran er denkt. Sein Gesicht ist glatt und ausdruckslos mit einem Lächeln wie eingraviert. Etwas in Jule will ihn provozieren. Sie will ihn aus der Reserve locken, will spüren, was in ihm vorgeht. Es kann nicht sein, dass er für immer eine Schablone bleiben will ihr gegenüber. Sie sind doch keine Figuren, die darauf warten müssen, dass ihnen jemand sagt, was sie zu tun haben, sondern können handeln, eigenverantwortlich. In jedem Moment ihres Lebens, also auch jetzt, wo sie hier sitzen. Dirk aber scheint beschlossen zu haben, nicht agieren zu wollen, sondern sich auf Reaktionen zu beschränken, die möglichst flach ausfallen. »Ich werde heute auf keinen Fall mehr allein Auto fahren. No way«, sagt Jule. »Es gibt also genau drei Möglichkeiten. Ich kann dich zu dir fahren und du bietest mir eine Schlafgelegenheit an, oder wir fahren zusammen zu mir und ich biete dir eine Schlafgelegenheit an, oder aber wir bleiben hier und machen die Nacht durch. Bis morgen früh.« »Sie schließen um 2 Uhr«, sagt Dirk. Die dritte Möglichkeit scheidet also aus. Erwartungsvoll sieht Jule ihn an, als er fortfährt. Die erste Möglichkeit scheidet auch aus. Bei mir stehen überall Umzugskartons. »Umzugskartons stören mich nicht«, lächelt Jule. »Nein, das geht nicht«, wiederholt Dirk. Und Jule spürt, dass er die Unwahrheit sagt. Es geht nicht um die Umzugskartons, sondern um etwas anderes. Sie hat keine Ahnung, was es ist, und Dirk denkt nicht daran, ihr reinen Wein einzuschenken. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, lächelt er. Wir könnten uns hier ein Zimmer nehmen. Ups! Sein Vorschlag verschlägt Jule die Sprache. Sie hat in Gedanken bereits auf seinem Sofa geschlafen und für ihn ihr Gästebett ausgezogen. Auf die Idee, mit ihm in einem Bett zu schlafen, ist sie nicht gekommen. Sie hat keine Idee, was er für sie empfindet. Wie soll sie daran denken, mit ihm ein Zimmer zu teilen? Glaubt er ernsthaft, sie könne Sex und Liebe voneinander trennen? Das kann nicht sein. Sie haben so viel über Tango gesprochen. Er weiß, wie sie tickt. Er muss es wissen. Wir machen es so, fährt er fort. Wir fragen, ob sie ein Zimmer frei haben und was eine Übernachtung kostet. Und entweder bleiben wir dann hier oder wir fahren zu dir. Ich habe nichts dabei, sagt sie. Keine Zahnbürste, kein Make-up. Eine Zahnbürste werden sie sicher für uns auftreiben, sagt Dirk. Und alles andere, ist das wirklich wichtig? Jule kann sich nicht vorstellen, mit ihm die Nacht in diesem fremden Hotelzimmer zu verbringen und fühlt sich wie in einem Karussell, in das sie aus Versehen eingestiegen ist und nun gibt es kein Zurück mehr. Das Karussell bringt sie beide mit dem Aufzug in die Lobby, wo hinter Panzerglas ein gut aussehender Hotelangestellter die höfliche Auskunft erteilt, ein Zimmer sei frei. Die Übernachtung koste 69 Euro. Dirk schaut Jule an, sie schüttelt den Kopf. Er schüttelt auch den Kopf. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. 69 Euro, das ist wirklich zu viel, sagt Dirk, als sie das Hotel verlassen. Jule antwortet nicht. Sie wundert sich über seine Einschätzung, 69 Euro seien zu viel für ein Doppelzimmer im Zentrum von Berlin. Vor allem aber ist sie erleichtert, ihm morgen früh nicht ohne Make-up unter die Augen treten zu müssen. Die Nacktheit am anderen Morgen ist eine andere als die am Abend zuvor und ihre Wirkung hängt davon ab, wie das davor war. Nächte und der Morgen danach werden überbewertet. Es geht um das davor, das sich bei ihnen etwas merkwürdig anlässt. Die Frage, ob es eine Anziehung zwischen ihnen gibt und wie sie mit ihr umgehen wollen, ist Jule immer noch unklar. Ihr Versuch, sie zu erhellen, ist gründlich nach hinten losgegangen. Vermutlich waren ihre Übernachtungsvorschläge zu konkret formuliert. Nun sitzt ein Mann bei ihr im Auto, von dem sie weder weiß, was er für sie empfindet, noch wie er sich verhalten wird, wenn er bei ihr ist. Sie hat keine Angst vor ihm. Sie hat Angst um sich. Sie fürchtet, dass die Karussellfahrt weitergehen und sie auf eine Reise mitnehmen wird, auf der sie sich verliert. Sie will sich nicht verlieren, sie will bei sich bleiben, auch in der Liebe. Wie aber soll sie das zum Ausdruck bringen, in einem Dialog, der Gefühle tabuisiert, nicht zuletzt dank ihrer aktiven Mithilfe? Wieso hat sie über ihr Make-up gesprochen, wo es um ihr Inneres ging? Das Klischee, es falle allen Frauen grundsätzlich leicht, über Gefühle zu sprechen, blendet die vielen Frauen aus, die damit ähnliche Schwierigkeiten haben wie viele Männer. Es ist lange her, dass mich eine Frau mitgenommen hat zu sich. Ist das so? Fragt Jule erfreut. Ja, natürlich. Und bei dir? Jule weiß nicht, ob sie ihm glauben soll. Sie weiß aber, dass sie ihm nicht erzählen wird, wann sie zuletzt mit einem Mann unterwegs war. Oh, mich nimmt auch eher selten eine Frau mit zu sich. Aber es ist schon vorgekommen? Fragt Dirk. Quatsch, antwortet Jule. War nur Spaß. In ihrer Wohnung ist es dunkel. Jule legt den Finger auf ihre Lippen und geht leise voraus durch den Flur, um Lena nicht zu stören, deren Zimmer direkt neben dem Eingang liegt. Auf Zehenspitzen führt sie Dirk durch ihr Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Erst dort fällt ihr auf, dass sie ihn auch ins Gästezimmer hätte führen können, das gegenüber von ihrem Schlafzimmer liegt, zu spät. Er legt seinen Rucksack ab. Sie überlegt, was sie tun soll. Um Zeit zu gewinnen, geht sie ins Bad. Dort überlegt sie weiter. Sie könnte das Bett im Gästezimmer beziehen oder im Arbeitszimmer. Die Entscheidung überfordert sie. Es überfordert sie, dass er in ihrem Schlafzimmer steht, ohne dass sie weiß, was das mit ihnen ist. Als sie ins Schlafzimmer zurückkommt, steht er in Boxershorts vor ihr und fragt, auf welcher Seite schläfst du? Jule lacht, normalerweise habe ich das Bett für mich allein. Jetzt bin ich aber da. Jetzt bist du da, das stimmt. Die Situation ist bizarr und hat einen Zauber, der durch die Selbstverständlichkeit bestimmt wird, mit der Dirk sich in ihrem Raum bewegt, als gehöre er dazu. Vielleicht will er das, einfach dazugehören. Vielleicht will sie das auch, dass er dazugehört. Vielleicht braucht es dafür keine Zeit, sondern vor allem eine Entscheidung. Die Entscheidung, die Jule zu treffen hat, ist nicht die, welches Zimmer sie ihm anbieten soll, sondern welche Seite des Bettes sie teilen will, ihres Bettes. In das sie ihn lässt, ohne zu wissen, worauf sie sich einlässt. Kurz darauf, sie hat ihm einen Zahnbürstenkopf für ihre elektrische Zahnbürste spendiert, liegen sie nebeneinander in ihrem Bett, er auf der Seite zum Fenster, sie auf der Seite zur Tür. Jule will ihm gerade eine gute Nacht wünschen, als er fragt, darf ich mich an dich kuscheln? Du willst dich an mich kuscheln? Nur wenn du das auch willst. Jule weiß nicht recht, was sie antworten soll, also antwortet sie, was ihr am leichtesten fällt. Sie stimmt ihm zu. Ja, gern, kuschle dich an mich. Als sein Arm sich um sie legt, sein Bauch ihren Rücken berührt und sein Gesicht sich an ihren Hals schmiegt, schließt sie glücklich die Augen. Dann lässt sie sich ein auf einen Tanz, der ganz anders beginnt, als sie ihn sich vorgestellt hat und all ihre Träume übertrifft. Die Zeit bleibt stehen. In einer Berührung, die den Raum, in dem sie sich befinden, mit Glück erfüllt. Und alles, was der Zufall, der sie zusammengeführt hat, von ihnen erwartet, ist, dass sie dieses Glück zu würdigen wissen, dass sie es schützen und bewahren, auf dass es erblüht, in einen Tag und einen nächsten Tag und einen übernächsten Tag hinein, den sie miteinander teilen, wie eine Zelle sich teilt, wenn sie zu wachsen beginnt. Jedes Leben beginnt so und jede Liebe. In einem Moment, der sich teilt, in Händen, die fliegen, in Lippen, die sich finden, in Worten, die niemand sagt, weil alles, was gesagt werden könnte, in einem Schweigen geschieht, das beredter ist, als alle Worte sein können. Was immer sie vorhatten vor dieser Nacht, wird sich geändert haben, wenn sie aus ihr heraustreten, weil das, was zwischen ihnen geschieht, von einer Liebe erfüllt ist, in die sie sich nur fallen lassen müssen. So jedenfalls empfindet es Jule. Das war die 6. Folge, die ich für euch gelesen habe aus meinem Roman Die Entstehung der Liebe in meinem Podcast Privatlesung. Und ich hoffe, dass sie euch neugierig gemacht hat auf den ganzen Roman. Wie es das nächste Mal weitergeht, das verrate ich heute noch nicht. Ich hoffe aber, dass ihr wieder dabei seid. Seid neugierig, seid dabei. Ich freue mich auf euch, eure Lea.